Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon begrüßt Sie Dirk Fuhrig. Heute sprechen wir über den Beitrag der Stadt Köln zur Literaturgeschichte und wir stellen eine Studie über den Aufstieg der Rechten in Krisenzeiten vor. Zunächst aber ein Buch aus Frankreich, das in den 20er Jahren in Syrien spielt. Eine Epoche, in der Christen, Juden und Muslime dort noch weitgehend friedlich zusammenlebten. Moussa Abadi wurde 1910 im jüdischen Viertel von Damaskus geboren. Er studierte in Paris und wurde später zu einem bekannten Schauspieler in Frankreich. Während des Zweiten Weltkriegs ging er in die Résistance. Es gelang ihm, gemeinsam mit seiner Frau Odette Rosenstock, zahlreiche Juden, vor allem Kinder, zu verstecken. In Die Königin und der Kalligraph beschwört Moussa Abadi ein blühendes Damaskus seiner Kindheit herauf. Das beeindruckende Erinnerungsbuch ist bereits 1994 in Frankreich erschienen. Jetzt wurde es ins Deutsche übersetzt und Christoph Haker stellt es vor.
Es gibt Bücher, die offenbar geschrieben werden müssen. Gegen Ende eines Lebens verlangt das noch Ungesagte, danach ausgesprochen, aufgeschrieben, bewahrt zu werden. So ist es auch Moussa Abadi ergangen, der seinem Buch Die Königin und der Kalligraph voranstellt.
Die Personen, die ich in dieses Buch gesperrt habe, hatten mich ihr Leben lang verfolgt und genötigt, mich bedrängt und mir zugesetzt. Und obwohl sie mich vor einer Ewigkeit verlassen haben, konnte nichts und niemand sie aus meinem Gedächtnis verjagen.
Diejenigen, von denen hier die Rede ist, sind, so auch der Untertitel, fast alle
meine Damaszener Juden.
Der Theatermann Abadi erklärt sich dabei selbst zum Vorführer, der sozusagen seine Puppen tanzen lässt. Oder sind nicht vielmehr sie es, die hier die Strippen ziehen und ihn hineinziehen in die Geschichte? Und uns mit? Die Bühne ist dabei Damaskus und es geht um Begegnungen in seiner Kindheit, bis er das dortige Judenviertel schließlich eintauscht gegen eine andere Welt.
Aus jenem Ghetto bin ich eines nebligen Dezembermorgens aufgebrochen, um einen anderen Planeten zu entdecken.
Das war ein Wintertag des Jahres 1929. Dank eines Stipendiums ging es für den jungen Moussa an die Pariser Sorbonne. Denn 1920 hatte der Völkerbund Syrien lange unter osmanischer Herrschaft zum Mandatsgebiet Frankreichs erklärt. War das Ende des Osmanischen Reichs noch vom Völkermord an den Armeniern, Assyrern und Aramäern gekennzeichnet wie von Gewalt gegen Araber und Juden, folgte eine ruhigere Epoche. Doch liegt für Abadi eine große Tragik darin, was anschließend aus diesem friedlichen Nebeneinander der Ethnien und Religionen an Zerstörerischem erwuchs.
Es folgte ein Krieg, mehrere Kriege, Revolutionen. Meine Familie verließ Damaskus und hinterließ geschändete Gräber und auf dem Marmor unseres Geburtshauses unauslöschliche Spuren von Beduinenschritten.
Krieg und Frieden ringen schon 1925-26 miteinander. Moussa begegnet damals einer langen Kamelkarawane.
Sie transportierten nichts als Tote. Es waren die noch frischen Leichen von Bauern, die am Vortag verdächtigt worden waren, eine Revolution angezettelt zu haben, einen Aufstand, und die man daher von Söldnern der Mandatsmacht, Frankreich, hatte erschießen lassen, um ein Exempel zu statuieren.
Doch nach dem Massaker eskaliert die Rebellion. Der Hass vieler Einheimischer richtet sich gegen französische Flugzeuge am Himmel, die ihre Bomben auch auf Wohnhäuser abwerfen. Nach einer Explosion vermisst Moussas Tante ihre Katzen. Blutverschmiert, doch voller Behagen finden sie sich wieder ein. Und da enthüllt sich das ganze Unglück. Unter dem Wehklagen der Nachbarn, die durch eine Bombe ihren Sohn verloren haben.
Nicht an der Lammkeule hatten die Katzen sich gütlich getan. Ein Fleischfetzen des zerrissenen Hussein war in den Hinterhof geflogen und die Katzen hatten ihn gefressen.
Solchen Schreckensbildern stellt Moussa Abadi Beispiele dafür gegenüber, dass es auch anders ginge. So lässt er seinen Großvater vom Urgroßvater berichten, der einst in der Wüste dem Verdursten nahe war. Da rettet ihn ein Beduine mit Wasser und mit Datteln. Der Gerettete gibt sich als Jude aus Damaskus zu erkennen und teilt mit dem Beduinen seine Goldmünzen, um ihm in einer Notlage zu helfen. und über Generationen finden sich im Judenviertel dessen dankbare Nachfahren ein, diese Wohltat mit Gaben zu vergelten. Es ist diese Beduinengeschichte, die, so schrieb es Musa Abadi, wohl angesichts der ersten Intifada,
wiederum ich nun jedem erzähle, der sie mir glauben will, wenn ich auf meinem Bildschirm die entsetzlichen Bilder von Juden und Arabern sehe, die sich bekämpfen, sich zerfleischen, sich töten.
Damit knüpft Abadi an jüdische Intellektuelle an, die lange für eine friedliche Koexistenz von Juden und Arabern im Nahen Osten eintraten. Diese Friedensvision ging durch die Vertreibungen nach dem Palästinakrieg von 1948 und dem Sechstagekrieg von 1967 verloren, worauf Rafik Shami in seinem ausgezeichneten Nachwort eingeht. Als Aramäer ist auch er in Damaskus aufgewachsen. Was bleibt, sind beider Erinnerungen, beispielsweise Abadis Geschichte vom falschen Konsul, der falsche Pässe verhökert.
Im Namen eines Landes, das er selbst erfunden hatte. Gegen ein oder zwei Goldmünzen begaben Einfallspinsel sich unter den Schutz seiner Majestät, Habados des Achten, der als Monarch über Rodwani herrschte.
Solche Gestalten also bevölkern die Stadt, der Musa Abadi seine Liebeserklärungen macht. Darunter ist die durchgebrannte schöne Jüdin, die Königinnen gleich als hochbetagte Wohltäterin von sagenhaftem Reichtum zurückkehrt, der jedoch nicht ganz keusch erworben wurde. Wir lesen von Beduinen, die unter eine Straßenbahn kriechen, weil sie auf der Suche nach den Pferden sind, die doch irgendwo heimlich das Ganze antreiben müssen. Es geht um
mein altes Ghetto, in dem man aufgefordert werden konnte, auf der Stelle einen Streit zu schlichten, von dem man nicht wusste, worum es ging, wo man von der Straße weg in die nächste Synagoge geschleift wurde, damit dort die Mindestzahl von 10 Betenden erreicht war, wo man an jeder Straßenecke in eine Debatte über die Zukunft der Menschheit verwickelt wurde.
Dieses kostbare Geschichtenbuch aus der Vergangenheit könnte im Nahen Osten Wege weisen. Welche Zukunft wäre erstrebenswert und welcher Ungeist wäre dafür zu überwinden?
Musa Abadi, die Königin und der Kalligraph, meine Damaszener Juden, wurde aus dem Französischen von Gerhard Meyer übersetzt. Manesse Verlag, 224 Seiten, 26,80 Euro. Mit dem, wie im Beitrag erwähnt, sehr klugen und instruktiven Nachwort von Rafik Shami im Übrigen. Die vielbeschworene gesellschaftliche Mitte sei nicht unbedingt ein demokratischer Mehrheitsblock, vielmehr strebe das Besitzbürgertum selbst nach rechts. Diese These vertritt jedenfalls der Konfliktforscher Daniel Mullis. Der Aufstieg der Rechten in Krisenzeiten, die Regression der Mitte, heißt sein Buch, das Moritz Klein rezensiert.
Wozu meist die Bedrohung allein rechts außen hierzulande bei der AfD verortet und die Mitte der Gesellschaft als demokratischer Gegenpol und Stabilitätsanker beschworen wird, untersucht Mullis Prozesse in eben jener Mitte, die von sich aus nach rechts tendieren. Und er zeigt in profunden, äußerst geduldigen Analysen die komplexen strukturellen Ursachen dafür auf. Zentral ist der Begriff der Regression. Was Mullis herausarbeitet, sind längerfristige regressive Tendenzen, die eine schleichende Verschiebung des gesamten politischen Raums nach rechts bewirken. Das heißt, in Richtung von Vorstellungen der Ungleichwertigkeit von Menschen, die auf konkrete Ungleichbehandlung abzielen. Brennglasartig zeigt Mullis diese Diskursverschiebung im ersten Teil des Buchs zunächst an den aufeinanderfolgenden Krisen der letzten anderthalb Jahrzehnte. Entscheidend ist für ihn die politische Bearbeitung der Krisen und die Bewertung des mit ihnen verbundenen Protestgeschehens. Deutlich wird in der chronologischen Rekapitulation,
dass in den letzten Jahren progressive sowie regressive Bewegungen gleichzeitig um die Gesellschaft rangen, aber gerade letztere verstärkt in der Mitte anzuknüpfen vermochten. Eine Ursache liegt darin, dass der progressive Protest weiterhin als mit der Mitte im Konflikt stehend interpretiert wird, während regressive Mobilisierungen als Ausdruck der Sorgen eben dieser Mitte gedeutet werden.
Sein eigenes, sozialwissenschaftlich fundiertes Bild von der Mitte und ihren Sorgen entwirft Mullis im zweiten Teil des Buchs. Dessen empirische Grundlage ist die Stadtteilforschung in Frankfurt am Main und Leipzig. Befragt wurden Angehörige der weißen deutschen Mehrheitsgesellschaft, die von der Politik nach wie vor als normsetzende Mitte adressiert wird. Es sind Milieustudien der Einstellungsforschung, die Alltagswahrnehmung, Zukunftsängste und Glückserwartungen in den Blick nehmen. In diesen Wohnzimmergesprächen entsteht nach und nach das Bild einer Mitte, deren Vorstellungshorizont sich schon seit längerem ins Postdemokratische verschiebt. Das in der Nachkriegszeit etablierte, für die Mitte Milieu bildende Stabilitätsversprechen von Planbarkeit, Ruhe und individuellem Glücksstreben sei in Zeiten epochaler Umbrüche nicht mehr einzuhalten und werde so zum Motor der Regression. Mullis beschreibt ein Milieu, das sich lange als das Maßgebliche, Normsetzende fühlen durfte und für seine Interessen nicht erst kämpfen musste. Die Selbstverständlichkeit der gewohnten Privilegien verfalle schon seit längerem, schreibt Mullis. Durch gesellschaftliche und weltpolitische Veränderungen und die epochale ökologische Systemkrise des Klimawandels. Die Sehnsucht nach einer unkomplizierteren, sei es auch weniger inklusiven Normalität von gestern, mache die Mitte anfällig für regressive Abschottungsfantasien und autoritäre Scheinlösungen.
Rechtsaußen gewinnt die Mitte, indem die Hoffnung geschürt wird, die eigenen Privilegien als Individuum und als Nation erhalten zu können. Die damit verbundene Ungleichheit wird von den Menschen möglicherweise sogar gesehen und kritisiert, aber letztlich in Kauf genommen, weil man zumindest ahnt, dass die Privilegien ohne Ungleichheit und Ausgrenzung nicht zu halten sein werden. Es ist der Wunsch, sich trotz aller Krisen nicht ändern zu müssen, der das rechte Angebot in Zeiten der Verunsicherung attraktiv macht.
Gerade aus diesem Befund der Visionslosigkeit leitet Mullis aber auch Vorschläge für eine Gegenstrategie ab.
Was es braucht, ist eine ehrliche und offene Beschreibung der Zukunft, die auch schwierige Herausforderungen benennt und zugleich aufzeigt, dass es trotz des unweigerlichen Verlustes von Privilegien vieles gibt, auf das es sich zu freuen lohnt.
Statt den thematischen Boden der Rechten zu beackern und im ewigen Gerede um Migration Probleme zu externalisieren, statt weiter das Trugbild einer nur noch gewaltsam zu verteidigenden Normalität zu beschwören, müsse das demokratische Ideal der gleichen Teilhabe für alle stark gemacht werden, als Wert und Ziel an sich, in einem Wort, als politische Vision.
Daniel Mullis, der Aufstieg der Rechten in Krisenzeiten, die Regression der Mitte, Reclam Verlag, 336 Seiten, 22 Euro. Von der Literaturwüste zu einem blühenden Garten der literarischen Vielfalt. Diesen steinigen Weg skizziert Markus Schwering in seiner Kölner Literaturgeschichte. Lange habe die Stadt sich für Literarisches wenig interessiert. Erst die letzten Jahrzehnte haben Köln am Rhein in dieser Hinsicht satisfaktionsfähig gemacht. Ich habe Markus Schwering gefragt, wie er denn Kölner Literatur überhaupt definiert. Bücher von Kölnern oder auch Bücher, die in Köln entstanden sind?
Naja, das Kriterium war ein wie auch immer geachteter Zusammenhang mit Köln halt. Autoren, die in Köln geboren sind, hier lange gelebt haben, eigentlich durchweg auch nahezu mit Köln identifiziert werden. Das prominenteste Beispiel ist sicherlich Heinrich Böll. Der gehört dann zweifelsohne zu einer Kölner Literaturgeschichte. Es gibt andere Autoren, die, obwohl sie nicht in Köln gelebt haben, hier mal nur kurz auf der Durchreise waren, trotzdem Köln zum literarischen Thema gemacht haben. Es sind viele Lyriker, übrigens auch aus England und Frankreich dabei, die Köln-Gedichte geschrieben haben.
Zum Beispiel?
Ja, Coleridge oder aus Frankreich Dumas. Die berühmte Rheinreise. Aber es gibt natürlich auch viele deutsche Lyriker, die an sich mit Köln nichts zu tun hatten, aber halt auf der Durchreise Köln-Gedichte geschrieben haben. Eines der berühmtesten ist sicherlich das Gedicht Köln am Hof von Paul Celan.
Sie haben ja schon ein historisches Beispiel gebracht mit Alexandre Dumas. Sie greifen in Ihrer Darstellung ja weit zurück, bis ins Mittelalter sogar. Ab welchem Zeitpunkt kann man denn von einer spezifisch Kölner Literaturgeschichte sprechen?
Ja, ist schwierig. Die Anfänge liegen im Dunkeln. Die liegen übrigens nicht im Mittelalter, sondern schon in der Antike. Ein erstes großes literarisches Denkmal ist dann zweifelsohne das Annolith. Also ist auch ein Zeugnis deutschsprachiger Literatur, eben nicht mehr lateinischer ist das Annolith. Das widmet sich ja in einer verherrlichenden Weise der Vita des Kölner Erzbischofs Anno.
Köln ist keine, war nie eine Stadt der Literatur, so zitieren Sie den Lyriker und Hörspielautor, auch und gerade für den Deutschlandfunk, Jürgen Becker. Aus der Kölner Bucht Gedichte hat er etwa geschrieben. Und ja, dieses Diktum galt lange Zeit, aber ist das denn heute noch so? Es hat sich ja, wie Sie das auch beschreiben, unter anderem mit der Lit Cologne, Und dem Literaturhaus hat sich ja seit den 80er Jahren doch einiges geändert.
Ja, also damit formulieren Sie auch das erkenntnisleitende Interesse meiner Arbeit, die man so zusammenfassen kann: Wie kam es? Welche Hebel mussten umgelegt? Wo musste was getriggert werden, damit aus einer unbestreitbaren Literaturwüste, die Köln über Jahrhunderte hinweg war, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts dann doch ein blühender Garten werden konnte?
Von der Literaturwüste zur Literaturmetropole, so heißt ein Kapitel.
Ja, genau.
Und was musste denn passieren? Also ich meine, wir kennen heute, es gibt etliche Verlage, Kiepenheuer und Witsch, Basta Lübbe, vergleichsweise Dumont, große Publikumsverlage, wenn vielleicht auch nicht vergleichbar mit anderen Städten, von der Menge, von der Quantität her. Aber was musste denn passieren? Was ist denn passiert in Köln, dass Sie heute sagen, das ist eine Literaturmetropole?
Ja, man kann es am besten negativ formulieren. Was hat über lange Zeit hinweg verhindert, dass Köln zu einer Literaturstadt wurde? Es ist ja bekannt, dass Köln die einzige große Reichsstadt war, die nicht zur Reformation überging. Dadurch entstand durch die fortwirkende, starke institutionelle wie mit sozialmoralischer Macht der katholischen Kirche hier so eine anti-intellektualistische Wagenburg-Mentalität in dieser Stadt, die leider Gottes die Lebenswelt, gerade was Literatur anbelangt, über Jahrhunderte hinweg geprägt hat.
Das ist ja etwas, was man zum Beispiel bei Heinrich Böll auch in seinen Texten noch stark spürt. Ja. Also dieser rheinische Katholizismus, der doch auch für eine gewisse Unbeweglichkeit stand.
Der war auch nicht so gemütlich, wie er dann vielleicht so in der Selbstimago der Stadt rüberkommt, sondern der war relativ militant. Das hat übrigens nichts mit Kunstfeindschaft zu tun, denn Köln war, sagen wir mal, im Bereich der Musik und im Bereich der bildenden Kunst ja immer
genau das
schon
Gegenteil
eine Adresse.
Ja.
Ja, aber eben Literatur. Nicht?
Da, aber was ist denn genau passiert? Sie beschreiben ja so eine Zäsur ungefähr in den 80er Jahren, dass diese Literaturwüste plötzlich zu erblühen begann.
Ja, also da muss ich dann doch noch ein ganz klein bisschen zurückgehen, nämlich auf die Zeit nach dem Krieg. Es war die Landschaft der sich hier etablierenden Rundfunkhäuser, BDR, Deutschlandfunk, Deutsche Welle dann, die unglaublich viele moderne Autoren angezogen hat. Das kann man an einer Biografie, zum Beispiel an Jürgen Becker, der ja hier im Haus, wie Sie es ja bemerkt haben, Redakteur war, aber auch zum Beispiel an der Biografie eines Mannes wie Paul Schalück sehen. Und viele der Autoren, die dann in der zweiten Jahrhunderthälfte in Köln groß wurden, haben ja mit Hörspielen angefangen. Und dann zog dann halt eines das andere. Sie haben ja eben die Lit Cologne erwähnt, sicherlich genauso wichtig ist die Gründung des
Literaturfestivals in Deutschland.
Genau. Genauso wichtig ist natürlich die Gründung des Literaturhauses. Es war dann ein sich verdichtendes Netz, in dem dann auch immer mehr Autoren hängen blieben. Der Kölnpreis, dann später die Stipendien, Dieter Wellershoff-Stipendien und so weiter.
Was würden Sie denn sagen, gibt es denn etwas Spezielles, was Kölner Literatur heute ausmacht? Einen Ton, eine besondere Geisteshaltung, eine Idee?
Also ich denke, ich habe es in meinem Buch so formuliert, ihre Einheit findet die gegenwärtige Kölner Literatur und Kölner Literaturszene in ihrer Diversität. Es ist tatsächlich ja sehr schwierig, jetzt genau zu beschreiben, was in Köln nun so unbedingt anders sein soll als in Frankfurt oder Hamburg oder München. Ich möchte es eigentlich dabei belassen, dass die Kölner Literaturszene ihre Einheit in der Diversität findet und es also hier sozusagen eigentlich nichts gibt, was es nicht gibt. Das ist sehr bemerkenswert, weil Köln ja über lange Jahrzehnte und Jahrhunderte an entscheidenden literarhistorischen Entwicklungen in der deutschen Literatur überhaupt nicht teilgenommen hat. Romantik, Expressionismus, Naturalismus und so weiter ist ja nichts. Ne? Und heute werden in Köln, wenn man sich umsieht, also auch moderne, avantgardistische Schreibweisen ganz selbstverständlich gepflegt. Da hat Köln auf jeden Fall zur Spitze hin aufgeschlossen.
Markus Schwerings Kölner Literaturgeschichte ist bei Böhlau erschienen. Das gewichtige Werk hat 496 Seiten und kostet 49 Euro. Aus Kanada kommt die Meldung, dass Andrea Skinner, Tochter der vor wenigen Wochen im Alter von 92 Jahren gestorbenen Literaturnobelpreisträgerin Alice Munro, als neunjähriges Kind von ihrem Stiefvater sexuell belästigt worden sei. Sie habe sich später, schrieb Skinner in einem Zeitungsbeitrag, ihrer Mutter anvertraut. Die habe sich jedoch auf die Seite ihres zweiten Mannes gestellt, die Beziehung zu ihm nur kurzzeitig unterbrochen und danach so getan, als sei nichts passiert. Alice Munro wurde 2013 mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet, vor allem für ihre meisterhaften Kurzgeschichten, in denen fast ausschließlich Frauen im Mittelpunkt stehen. So viel für heute im Büchermarkt. Forschung aktuell blickt nach den Nachrichten voraus auf den Erstflug der Ariane 6 Rakete. Die soll heute um 19.30 Uhr unserer Zeit in Kourou in Französisch-Guyana starten. Das wird spannend. Dirk Fuhrig wünscht noch einen guten Nachmittag.